Herzlich willkommen zur Business Liga, dem Podcast für digitale Transformation und Change Management mit Ralf Werner und Volker Rau hier aus den Sprecherkabinen in Köln und Essen. Und heute begrüßen wir dich, lieber Zuhörer, zu Spieltag 24 mit unserem Gast Uwe Kerkmann, CEO bei der H2Hub GmbH, mit dem Thema Energy Transformation, wie gewinnen, wenn sich das Spiel ändert. Uwe, ja, von unserer Seite nochmal ein herzliches Willkommen und auch ein herzliches Dankeschön, dass du bei uns aufläufst. Ja, sag doch mal hier unseren Zuhörern ein paar Worte zu dir, zu deiner Person, zum Unternehmen, damit die dich jetzt hier erstmal in den ersten zwei Spielminuten noch ein bisschen besser kennenlernen.
Ja, vielen Dank. Also erstmal toll, dass ich bei euch sein darf und über mein Spiel mit euch sprechen darf. Ich bin jetzt CEO vom H2Hub, einer europäischen Open Innovation Plattform für alle Themen rund um das Thema Wasserstoffinnovationen. Von Hause aus bin ich sozusagen Wirtschaftsförderer, habe ganz ursprünglich mal Japanologie studiert, bin sozusagen über die deutsch-japanischen Wirtschaftsbeziehungen in die Wirtschaftsförderung gekommen und habe sehr viele Jahre Wirtschaftsförderung für die Landeshauptstadt Düsseldorf machen dürfen. Schwerpunkt war immer das Thema, wie entwickelt sich Wirtschaft weiter, wo kommen Innovationen her, wie kann man innovative Themen befördern, wie kann man sie organisieren. Insofern waren auch oder gerade in meiner Zeit als Wirtschaftsförderer in Düsseldorf das Thema Startup-Ökosystem aufbauen, einzelne Innovationsthemen, an denen Startups arbeiten, mit aufbauen. Das war immer so mein Ding. Ich habe dann im öffentlichen Dienst war das ja in Düsseldorf einmal sozusagen die Spielebene gewechselt und bin zum Landeswirtschaftsministerium gewechselt, habe dort auch Ansiedlungsprojekte von übergeordneter Bedeutung und internationale Wirtschaftsbeziehungen gemacht. Und hatte irgendwann aber den Eindruck, dass ich jetzt im großen Komplex der Wirtschaftsförderung vielleicht thematisch mal ein paar Fokussierungen vornehmen möchte. Denn gerade kommunale Wirtschaftsförderung, furchtbar praktisch, das geht von Immobilienthemen über Innovationsthemen, über Arbeitsmarktthemen etc. Kunterbunt durcheinander. Meine Themen waren von Life Science über Mode und Kreativwirtschaft, über Biotech und Industriepolitik, eben alles. Und nach vielen, vielen Jahren tatsächlich in diesem allgemeinen Feld habe ich gedacht, ich möchte gerne nochmal was machen mit Impact. Ich möchte mich mit Nachhaltigkeit beschäftigen, mit Zukunftsfestigkeit, mit Transformationsthemen. Und bin dann über einen kleinen Umweg zum H2Hub gekommen, habe mich sehr gefreut, damals über das Zusammentreffen und auch Kennenlernen, unter anderem mit dir, Ralf, die OGE, ein großer Innovator, wie ich finde, die mit der Idee gestartet sind, wir brauchen eine Plattform für Startups, die sich mit dem Thema Wasserstoff beschäftigen. Und nach anfänglichem Zögern, weil ich dachte, dazu muss man bestimmt Diplomchemiker sein, habe ich dann doch aber festgestellt, auch im Gespräch mit den Gesellschaftern, es geht darum, ein Ökosystem aufzubauen. Mache ich gerne, habe ich schon getan. Es geht darum, mit Startups zu arbeiten, auch ein Schwerpunktthema von mir. Und es geht darum, ein Thema neu zu strukturieren, für das es im Prinzip noch keine Struktur gab. Und da stehen wir heute, 2,5 Jahre später. Der H2Hub ist, wie gesagt, die einzige europäische Plattform für Wasserstoff-Startups. Wir haben ein eigenes Acceleration-Programm, haben schon 45 Startups, europäische Startups in diesem Programm quasi weitergebildet, weiterentwickelt. Dabei kommt dann raus, dass die während und mit unseren Programmen 150 Millionen Euro Funding eingesammelt haben. Also es gibt auch Impact, ist jetzt nicht nur ein Nice-to-have-Projekt. Und ein großes Thema für uns ist eben, mit der Hilfe von Startups die Energietransformation, die Transformation hin zu einer klimaneutralen Wirtschaft, zu einer defossilisierten Wirtschaft zu unterstützen. Und das machen wir mit einem 10-Personenteam in Essen, aber für Europa. Und das ist das, was ich gerade mache.
Super spannend. Uwe, auch nochmal von meiner Seite herzlich willkommen in der Business Liga. Wir freuen uns außerordentlich, dass du da bist. Und du hast ja schon ein bisschen angeteasert, was so dein Track Record war und vor allen Dingen auch sein wird. Ich unterstütze das ja auch persönlich ganz, ganz stark. Ich finde das super, was ihr da macht. Dazu kannst du sicherlich unseren Zuhörern gleich noch ein bisschen was erzählen. Aber bevor du das tust, bleibt es dir nicht erspart, dass ich dir eine Frage stelle, die ich allen unseren Gästen hier auf dem Spielfeld stellen darf. Wenn du denn dein eigener Coach wärst, Uwe, auf welcher Position würdest du dich denn aufstellen?
Nicht so eine einfache Frage. Ganz spontane Antwort wäre, wenn ich der Coach wäre, wäre ich gern der Coach. Also ich sehe mich im Moment in der Rolle, ein hochmotiviertes, sehr diverses, sehr engagiertes Team sozusagen in die richtige Richtung spielen zu lassen. Dazu ist es oft ganz gut, an der Seitenlinie zu stehen, aber etwas anders als im Sport fühle ich mich oder bin ich sicherlich auch der Coach, der ab und zu mal aufs Spielfeld rennt. Das bleibt nicht aus, insbesondere wenn die Mannschaft erstmal wachsen musste. Ne? Also ganz, ganz am Anfang waren wir drei Personen, die sozusagen das Spiel erstmal aufgebaut haben. Da war ich natürlich mit auf dem Platz. Libero gibt's ja nicht mehr. Das ist auch eine spannende Position. Also man muss ein bisschen alles machen. Und mittlerweile ist es so, dass wir durch das Team einfach eine Spezialisierung haben, dass ich mich in dieser Coach-Rolle echt super wohlfühle, sozusagen definiere, wo wir hinwollen, Strategien erarbeite, das Team motiviere, gucke, dass jeder seine Fähigkeiten auf dem Platz entfalten kann. Und das ist eigentlich eine echt schöne Position.
Glaube ich. Die hatten wir auch noch nicht, Volker, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Ne?
Spielertrainer.
Genau, so ein bisschen. Genau. Sehr gut. Und Uwe, vielleicht gehen wir dann auch mal ins Thema rein. Also just another hub könnte man ja sagen, der Wasserstoff-Hub. Was, vielleicht kannst du so in drei Punkten oder drei Sätzen mal kurz beschreiben, was denn das Besondere bei eurem Wasserstoff-Hub ist, wie das Zusammenspiel mit den Startups so organisiert ist und warum das gerade auch in der Energiewelt außergewöhnlich ist und die Startups ja durchaus auch ein bisschen andere sind, als man sie vielleicht aus anderen Branchen her kennt.
Ja, gerne. Also zum einen ist mal die Grundfeststellung, die es zum Thema Energie und insbesondere Klimaschutztechnologien gibt, dass Studien davon ausgehen, dass die Technologien, die wir 2050 brauchen, um klimaneutral wirtschaften und arbeiten zu können, dass die Hälfte von diesen Technologien heute noch im Entwicklungsstadium ist. Das heißt, unglaublich viele Innovationen werden nötig sein, um wirklich die Klimaziele zu erreichen. Die Defossilisierung, also Abkehr von fossilen Energieträgern, die klimaneutrale Energiewirtschaft, aber auch die Industrien so zu gestalten, heißt Innovation super wichtig. Zweite Feststellung, immer mehr Unternehmen sind durch den Druck, den es auf diesem Innovationsthema gibt, dass man Ziele schneller erreichen muss, flexibler erreichen muss, der Meinung, dass nicht nur die eigene F&E-Abteilung und nicht nur das Zukaufen von Kompetenzen eine spannende Innovationsstrategie ist, sondern die Zusammenarbeit mit Startups. Und von diesem Grundannahmen ausgehend haben wir halt geschaut, welche Rolle spielen denn Startups in dieser Wasserstoffwirtschaft? Und die Antwort vor 2,5, 3 Jahren waren, noch keine wirklich große. Zum einen, weil es gar nicht so viele Startups gibt. Zum anderen, weil nicht ganz klar war, was ist denn jetzt eigentlich die Wasserstoffwirtschaft, die wir da voranbringen wollen. Insofern war es erstmal gut, einen Hub zu bauen, der diese Akteure auf einer Plattform vereinigt, erstmal sie miteinander in Kontakt bringt, um dann zu schauen, wie man deren innovatives Potenzial nutzen kann. Was die Wasserstoff-Startup-Szene von ganz vielen Startup-Szenen wiederum unterscheidet, ist, dass es eigentlich ein politisch gesetztes Innovationsziel gibt. Also es ist nicht so wie in vielen Bereichen, wo man sagt, wie im E-Commerce oder im Handel oder in der Digitalisierung generell, wir bewegen uns in einem Umfeld, wo wir smarte Ideen haben, die Prozesse schneller, effizienter, besser, lukrativer machen, weil der Markt so und so auf bestimmte Dinge reagiert, ne? Effektivität, Kostenersparnis etc. Und im Wasserstoffbereich ist es so, es gibt politische Ziele, Klimaziele, die ja Deutschland, europaweit, global gefasst wurden, die man faktisch nur erreichen kann, wenn man sich mit dem Molekül Wasserstoff beschäftigt, weil nicht alles elektrisch geht. Das ist aber eine politische Zielsetzung. Und ich sage immer so ein bisschen flapsig, wenn Wasserstoff ein Thema wäre, mit dem man jede Menge Geld verdienen könnte heute, dann würde es ja schon jeder machen. Also dann würde ja die funktionierende Marktwirtschaft dafür sorgen, dass das ein großes Thema ist. Nun ist das aber nicht so. Und weil, wie gesagt, diese politische Zielsetzung dementsprechend auch nicht mit Marktmechanismen auf so eine Startup-Szene einwirkt, sondern man eigentlich triggern muss, Mensch, wir brauchen Elektrolyse-Innovationen, wir brauchen Speicherinnovationen, wir brauchen Nutzungsinnovationen. Also schieben wir noch eher, als wir ziehen ganz oft. Das unterscheidet diese Startup-Szene von ganz vielen anderen. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man einen Hub baut, und wir tun das ja mit wunderbarer Unterstützung auch des Landes Nordrhein-Westfalen, die uns ja für 5 Jahre mit 50% unseres Budgets unterstützen. Und ich war ja lange im öffentlichen Dienst und ich kann echt mit Fug und Recht sagen, das ist wirklich mal ein ideales Förderprojekt, weil das, was wir tun, würde ohne Förderung nicht zwingend im Markt entstehen. Und dennoch ist es sehr wichtig. Und das ist so sozusagen sind die Treiber, also politische Ziele, die natürlich dann von Unternehmen aufgenommen werden, die durch dann Mechanismen, die da eingebracht werden, CO2-Bepreisung, aber auch Regulatorik oder auch solche Themen wie das Verbrenner aus oder die Vorstellung von einer neuen Heizungswelt. Da brauchen wir Innovationen, und viele von diesen Themen haben mit Wasserstoff zu tun. Und da haben wir mittlerweile ein super Netzwerk in Europa von europäischen Startups, die sich an sehr unterschiedlichen Stellen dieser sehr langen Wertschöpfungskette mit dem Thema beschäftigen.
Boah. Interessantes Thema. So, ich habe gerade überlegt, willst du überhaupt was sagen? Ich könnte jetzt auch die ganze Zeit zuhören. Aber ich bin einfach so angefixt von dem Podcast-Titel jetzt, ne? Also Energy Transformation, wie gewinnen, wenn sich das Spiel ändert. Also ich stand letzte Woche wieder auf dem Platz nach langer Verletzungspause beim Hockey. Und ich bin immer schon leicht wieder gestresst, weil ich dann überlege, wie war denn das jetzt nochmal mit der Regeländerung, die allerdings schon von vor 10 Jahren stattgefunden hat. mit Ball vorauslegen und am Schusskreis warten und selber ein paar Schritte machen, sind das jetzt 5 Meter so für Insider. Da stelle ich mir, das ist schon so ein bisschen Stress für mich, ne? Wenn du jetzt sagst, auch, dass ihr schieben müsst, statt zu ziehen, ne? Sodass sich Rahmenbedingungen ändert, ne? Vielleicht kannst du dann noch so ein paar Beispiele nennen, damit sich unsere Zuhörer das auch noch mal so vorstellen können, was das Schwierige auch ist und wo ihr da so als Start-up eben auch mit, das ist jetzt so meine Fantasie irgendwo auch, ne, immer ordentlich was damit zu tun habt, die Balance zu finden, so zwischen dem sich ändernden Spiel.
Ja. Ja, das ist tatsächlich eine echt schöne Metapher mit dem Spiel und den Spielregeln. Das fängt schon mal damit an, als wir Ende 2021 unseren Förderbescheid bekommen haben und das Okay, dass wir jetzt mit diesem Projekt starten können, war gerade eine neue Bundesregierung am Ruder. Wir haben in Nordrhein-Westfalen eine schwarz-grüne Landesregierung, und es war die Annahme, wenn wir uns mit Wasserstoffinnovationen beschäftigen, dann beschäftigen wir uns jetzt mit grünen Wasserstoffinnovationen. Also Wasserstoff aus erneuerbaren Energiequellen gewonnen durch Wasserelektrolyse. Das ist das Thema. Wir wollen nicht mit einem Wasserstoff arbeiten, der aus Erdgas gewonnen wird. Wir wollen nicht mit einem Wasserstoff arbeiten, der mit Hilfe von Atomstrom gewonnen wird. Das war so ein bisschen stand nirgendwo so fest, aber das war so ein bisschen die Idee. Und dann kam ein Krieg in der Ukraine, dann kam eine große Energie und nicht zuletzt eine Gaskrise auf Deutschland und Europa zu. Und diese Dinge führen natürlich in verschiedenen Bereichen auch dazu, dass man aufgrund von Versorgungsthemen, aufgrund von Machbarkeitsthemen auch und aufgrund von der Verfügbarkeit von solchen Rohstoffen einfach auch viel pragmatischer geworden ist. Das sind also schon mal Änderungen in der Grundausrichtung nach dem Motto, jetzt geht es um Wasserstoff allgemein. Ganz offiziell darf man sich jetzt auch oder soll man sich jetzt auch mit blauem Wasserstoff beschäftigen. Ganz offiziell beschäftigen wir uns auch mit den sogenannten Derivaten, also in welcher Form der Wasserstoff am Ende dann weitergeleitet, transportiert, gespeichert werden soll, ob das in flüssiger Form ist oder in gasförmiger Form oder als Ammoniak, wie auch immer. Da gibt es ja verschiedene Dinge. Ich will das jetzt hier nicht zu einem Chemie-Pro-Seminar werden lassen. Aber all diese Dinge, das führt schon mal dazu, dass man denkt, so richtig klar oder eine finale Entscheidung, welcher Wasserstoff wie in 20, 30, 35, 40 an welcher Stelle wirken soll, das weiß man jetzt noch nicht so genau. Das macht ja schon mal so eine Spielaufstellung relativ kompliziert. Und jetzt bleiben wir in dieser Metapher. Wir laufen also als Spielfeld und wissen, wir müssen Tore schießen, um mit grünem Wasserstoff oder mit Wasserstoff Klimaziele zu erreichen, die Industrietransformation zu befördern. Und wir sind in der ersten Halbzeit. Und dann kommt die EU und klärt mal bestimmte Definitionen, wie es denn jetzt wirklich gemeint ist. Also was bedeutet denn grüner Wasserstoff? Was bedeutet förderfähiger Wasserstoff? Und theoretisch könnte das bedeuten, Leute, ihr habt bisher mit 7 Leuten gespielt, jetzt müsst ihr aber 11 sein. Sonst ist das nicht mehr regelkonform. Und dann spielt man also weiter, integriert im laufenden Spiel quasi 3 neue zusätzliche Spielerinnen und macht weiter. Und um es zu überspitzen, ist es im Moment so, die gesamte Wirtschaft, die Energiewirtschaft ruft nach verbindlichen Regulatoriken, nach verbindlichen Rahmensetzungen, um Investitionsentscheidungen, die ja milliardenschwer sein werden, zu treffen. Und durch die Bundesregierung, durch die EU gibt es immer wieder ein Nachschärfen oder ein Neuformulieren von Regeln. Und das ist wirklich übertragen aufs Spielfeld. Manchmal das Gefühl, du spielst jetzt eine Halbzeit, gehst in die Kabine, freust dich über erste Teilerfolge und kommst aufs Spielfeld und dann sagen die, wir spielen jetzt übrigens nicht mehr Fußball, sondern wir spielen jetzt Handball oder Handspiel ist zumindest erlaubt. Ihr müsst auch nicht mehr 11 sein, vielleicht reichen auch 9. Und da wir festgestellt haben, in 45 Minuten können wir jetzt gar nicht mehr so viele Tore schießen, wie wir müssen oder wollen, dauert die zweite Halbzeit jetzt mal 70 Minuten. Das ist manchmal das Gefühl bei der Energiewende. Nach dem Motto, wann ist der Zeitpunkt für verbindliche Um- und Ausstiege, für die Zielerreichung. Und das macht sozusagen das zu einem unglaublich kreativen Spiel. Und es ist gar nicht so, dass man das nicht schaffen kann. Man wundert sich, wie die gesamte Wasserstoffwirtschaft in Deutschland, in Europa mit diesen Regeln spielt. Das führt manchmal dazu, dass man auf dem Spielfeld Leute trifft, die sind eher angezogen für Hockey und andere für Fußball, wieder andere für Eishockey, weil sie denken, das wird ein sehr gefährliches Spiel. Aber das funktioniert witzigerweise. Und das Tolle an diesem Thema und an dieser Metapher ist, die Spieler und die Trainermannschaft und diejenigen, denen der Verein gehört und die sozusagen die Liga coachen, die möchten, dass die Regeln verändert werden. Weil sie klarer werden müssen, weil sie sich anpassen müssen an Rahmenbedingungen und Gegebenheiten. Und insofern, das ist eine super spannende Sache. Dazu braucht es unglaublich viel Agilität. Und dazu braucht es natürlich auch trotzdem den Mut, loszuspielen. Und wir haben in der Energiewirtschaft viel zu viele Leute, die so ein bisschen warten und sagen, nee, ich steige erst ein, wenn wirklich ganz klar ist, wie lang die Halbzeit dauert. Und der eine steigt erst ein, wenn wirklich ganz klar ist, wie viel am Ende für den einzelnen Torschützen rausspringt. Wenn das nicht klar ist, wollen wir erst gar nicht schießen. Und ich glaube, die große Herausforderung ist, dass wir dieses Spiel ja nicht nur aus Spaß an der Freude machen, sondern um Klimaziele zu erreichen, die wissenschaftlich belegt auch ziemlich dezidiert erreicht werden sollen. Und deswegen ist es ganz wichtig, mit denen, die motiviert loslaufen und die First Mover sein wollen und die vorne dabei sein wollen, dieses Thema anzugehen. Und dazu gehört auf jeden Fall, sich intensiv mit innovativen Startups zu beschäftigen, die ihre Impulse schneller geben können, die ihre Innovationsthemen agiler angehen. Also wir können jetzt nicht nur darauf warten, dass sozusagen Transformationen aus den einzelnen Industriesegmenten selber kommen. Denn das wisst ihr auch, keine Branche schafft sich selber ab. Also Disruption zu erwarten in einer Branche, die mit dem, was sie heute tut, gutes Geld verdient, ist ein bisschen weltfremd. Und von daher ist es unglaublich wichtig, immer wieder Impulse von außen reinzuholen und zu sagen, das ist alles schön und gut, aber wenn ihr das Ziel wirklich erreichen wollt, dann müsst ihr es jetzt mal ein bisschen anders machen. Und diese Rolle übernehmen Startups und als Anwalt sozusagen, als Interessensvertretung für diese Startups agieren wir und tragen eben diese Themen an den sehr unterschiedlichen Stellen aufs Spielfeld. Und das ist, wie gesagt, eine sehr flexible Sache, fordert sehr viel Flexibilität. Aber es ist auch lohnend, weil man weiß, man arbeitet an dem richtigen Ziel.
Ja, total spannend, Uwe. Ich kann das auch nur bestätigen. Ich verfolge das ja quasi von der Zuschauertribüne so ein bisschen mit, was ihr da macht. Aber um in dem Bild zu bleiben, vielleicht auch nochmal, du sagtest eben, dass ihr es befürwortet, wenn die Regeln, oder es gibt Regeln, die müssen geändert werden. Das gibt's ja auch im Sport. Ne? Das hatten wir, Volker, ja auch mal im Hockey. Da haben wir irgendwann mal die Abseitsregel abgeschafft. Und das hat den Sport unheimlich nach vorne gebracht, weil es einfach sehr viel simpler, einfacher und nachvollziehbarer wurde. Das könnte man im Fußball vielleicht auch mal andenken. Und solche Regeln, die gibt's natürlich bei euch auch, die geändert werden müssen. Du hast aber auch noch ein anderes Thema gerade angesprochen, das Thema Agilität. Da bin ich ja auch ein absoluter Verfechter davon, dass man eben sehr schnell und auch reaktionsschnell agieren muss, eben agil, um auf veränderte Rahmenbedingungen eben schnell eingehen zu können. Vielleicht kannst du, Uwe, uns da auch nochmal mitnehmen. Du sagtest gerade, ihr arbeitet ja sehr viel mit Startups, die sehr agil sind. Wie ist das denn mit der Agilität bei euch in der Struktur? Habt ihr das dann auch adaptiert? Also ich stelle mir das jetzt auch so vor, um wieder in dem Bild zu bleiben. Ich habe eine Mannschaft und ich habe festgestellt, ich habe ein Problem in der Abwehr und dann kaufe ich mir für die neue Saison einen guten Verteidiger. Aber wenn dann die Spielregeln geändert werden und auf einmal Stürmer gefragt sind, dann frage ich mich, was mache ich denn mit dem Verteidiger? Ne? Mhm. Also wie agil seid ihr denn da selber und wie agil ist eure Struktur dabei?
Mhm. Sehr spannendes Thema. Also ich würde mal sagen, es ist unglaublich wichtig, bei so einem Thema viele Generalistinnen und Generalisten dabei zu haben. Also es ist immer gut, Kernkompetenzen zu haben. Also um im Bild zu bleiben, so eine grundsätzliche Sportlichkeit und Interesse an einem Mannschaftssport muss schon dabei sein. Fakt ist aber, ich hatte am Anfang auch die Idee, wir brauchen jetzt ganz dezidiert tiefgreifende technologische, chemische Expertise, um beurteilen zu können, ist diese Form der Wasserelektrolyse oder jene Brennstoffzelle oder jenes, ist das wirklich ein tragfähiges Startup-Konzept? Und da haben wir sehr schnell gemerkt, das können wir gar nicht. Die Welt ist bunt, die Wertschöpfungskette ist lang, das kann alle möglichen Technologien sein. Insofern machen wir das zum Beispiel mit der Unterstützung von Industrieexpertinnen und Experten, die wir dann individuell je nach Startup, je nach Thema, je nach Technologie dazu holen. Und unser Team organisiert diesen Austausch, organisiert dieses Netzwerk. Von daher ist die Agilität insofern da, dass wir sagen müssen, nicht jeder, der vor 2,5 Jahren für eine bestimmte Rolle sozusagen ins Team geholt wurde, hat diese Rolle auch heute noch. Zum einen bringen wir selber, glaube ich, die Flexibilität mit, um festzustellen, wenn du die Leute mal auf dem Platz siehst, der oder die ist viel besser auf einer anderen Position, stellt man erstmal fest. Und das ist gut, dass man darauf reagieren darf und kann. Das andere ist, dass wir auch durch die veränderten Rahmenbedingungen oder durch Erkenntnisse. Ne? Wir sind ja losgelaufen in eine Startup-Community, die es noch gar nicht gab. Haben uns gefragt, werden sich überhaupt Startups aus Portugal, Schweden oder Griechenland mit uns beschäftigen. Warum sollen die das tun? Aber das, was wir an Angeboten machen, an Acceleration-Programmen, an Netzwerkmöglichkeiten, an Pitching-Möglichkeiten, um sichtbar zu sein in Europa, ist scheinbar so attraktiv, dass die Leute wirklich aus Stockholm und Lissabon und Spanien und sonst wie zu uns kommen, was super ist natürlich. Das heißt, wir mussten auch immer 5 Schritte machen, da mal kurz innehalten und dann manchmal ein bisschen korrigieren oder auch Annahmen nach dem Motto, gibt's jetzt keine sportliche Allegorie, weil also bis auf den Libero vielleicht, eine Position, die mal abgeschafft wurden. Wenn du denkst, nee, wir brauchen jetzt unbedingt einen, der so ein wissenschaftliches Netzwerk mit organisiert. Du erinnerst dich, Ralf, Labore, Makerspaces ist ganz wichtiges Thema. Müssen wir als Dienstleistung anbieten? Haben wir sehr schnell festgestellt, müssen wir gar nicht, weil das gar nicht der Painpoint der meisten Startups ist. Also haben wir dann diese Position nicht weiter gefüllt und auch in diese Richtung nicht weitergespielt. Also es erfordert sehr viel Flexibilität und nicht nur sozusagen im Doing, sondern ehrlicherweise auch im Kopf. Das heißt, wir müssen uns immer wieder zusammensetzen, die Marschrichtung neu bestimmen, den Kompass neu ausrichten, weil sich wirklich ja parallel diese Wasserstoffwelt jeden Tag, jeden Monat, jedes Jahr weiterentwickelt, weil man flexibel darauf reagieren muss, wie sie sich entwickelt, weil zunehmende Klarheit, was Regulierung und Rahmenbedingungen angeht, natürlich auch zu Selbstsicherheit und damit auch zu Schnelligkeit führt, was ja auch beabsichtigt ist. Insofern ist es super wichtig für uns als Team, mit diesem Thema, das so unglaublich liquide ist, sage ich mal, ne? so ein bisschen agil sich auch entwickelt, dass wir da jetzt nicht rangehen und sagen, und das zum Beispiel etwas, das kenne ich ja eher aus dem öffentlichen Dienst, nein, wir haben die Person X für diese Stelle eingekauft, das macht die jetzt auch, ob wir das brauchen oder nicht und ob der das kann oder nicht. Das ist jetzt mal so, wir dürfen selbst in diesem Förderprojekt so flexibel sein, dass wir sagen, wir möchten das jetzt ein bisschen anders strukturieren und möchten wirklich das Team so einsetzen, dass jede und jeder an seiner Position oder ihrer Position sich da auch wirklich voll einbringen und entfalten.
Ah, Mensch, Uwe, da braucht es aber wirklich auch viel, wie du eigentlich schon gesagt hast, ne, Flexibilität im Kopf. Also als du da oder bei euch halt im Unternehmen, ne, bei euch im Team. Also als du erzählt hast, habe ich so an 2 Situationen gedacht, die ich bei 2 Kunden hatte. Ja, da musste ich mich auch einfach umstellen. So das eine war, dass ich der erste Berater im Casting war von irgendwie 3 oder 4 für einen Job und ich in der Auftragsklärung war mit der Geschäftsführerin und nachher den Job nicht bekommen hat, weil die am Ende dann zu mir sagte, ja, Herr Rau, da hatten Sie so ein bisschen Pech. Wir wussten am Gespräch, Sie waren der Erste, bei Ihnen wussten wir noch nicht, was wir eigentlich wollten. Dann haben Sie ein Angebot zu dem gemacht, was wir damals ausgespeichert hat, was ja dann eben nicht gepasst hat. So, und dann war diese Dynamik, beim 4. wussten wir das und dann fanden wir den super und den haben wir dann genommen. Ja. Und natürlich total geärgert. Aber so ist das, ne? Ich konnte es irgendwo auch gut verstehen dann. Und das andere war, dass auch immer die, also bei mehreren Kunden so, da musst du mich auch erstmal dran drauf einstellen, dass so als Hamburger, ne, so verbindlich, man hat mal eine Aussage gemacht, so und so, und dann hat sich das so geändert und der Kunde sagte dann, hat sich halt geändert. Ich im ersten Effekt, ja, dann bist du ja wohl falsch und ich richtig, ich muss dich halt an die ursprünglich vereinbarten Themen halten. Und bin selber damals, hatte ich einen Coach und bin zu dem gegangen und habe gehofft, dass der auch sagt, der Kunde ist doof und du, Volker, bist natürlich richtig. War leider nicht so. Ne? Also jetzt habe ich das auch ein bisschen gelernt, aber boah, das war schon Arbeit für mich in so meinen eigenen Glaubenssätzen und den Sachen, die mir auch wichtig sind in der Zusammenarbeit mit Kunden, Thema Verbindlichkeit. Da aber auch zu gucken, okay, ne, dafür können die jetzt nichts, so ist die Marktlage, das machen die nicht, weil die mich doof finden oder irgendwie das Thema nicht wichtig finden. Es ist halt so, man muss anders damit ganz umgehen. Genau.
Also absolut richtig und ich glaube, die Komplexität dieses Themas liegt ja darin begründet, in unserem Fall jetzt ganz speziell, wir schreiben einen Förderantrag, in dem wir beschreiben müssen, was wird in den nächsten 5 Jahren passieren, wer muss da an Bord sein, um die Aufgaben zu erfüllen, wie sieht so ein Portfolio von Mitarbeiterinnen aus und Team. So, und ich würde mal sagen, die Herausforderung ist zum einen für uns, immer wieder festzustellen, dass passt so gar nicht. Die Herausforderung der Startups, also wir wollen es ja an den Zielgruppen orientieren und nicht nur an den Vorgaben. Das ist ja etwas, was ich vielen raten würde, ab und zu mal nach dem Motto, guck mal, wie du deine Ergebnisse erreichst und nicht gucken mal nicht darauf, was du angenommen hast, welche Struktur wohl die beste ist. Also müssen wir selber als Team oder auch als Shareholder, als Firma flexibel sein. Die Mitarbeiterinnen müssen aber genauso flexibel sein, weil man ab und zu abverlangen muss oder die Möglichkeit eröffnen darf, guck mal, du könntest das auch so machen. Wäre das nicht auch eine tolle Richtung, dich persönlich weiterzuentwickeln und das Thema weiterentwickeln? Und die dritte Facette in unserem Punkt ist, und das ist manchmal auch schwierig, aber da machen wir auch echt positive Erfahrungen. Ich muss das natürlich mit dem Fördermittelgeber auch immer wieder gegenchecken und sagen, ich habe eigentlich beantragt, ich brauche so und so viele Leute für die Durchführung eigener Events oder so und so viele Leute für die Durchführung von Acceleratorprogrammen. Jetzt stell jetzt aber fest, ich brauche es ein bisschen in einer anderen Konstellation. Und alle müssen quasi mittun, also die sozusagen die öffentliche Ebene, die Fördermittelebene muss mitspielen, die Shareholder und Unternehmenspartner müssen mitspielen und die Mitarbeiterinnen müssen das natürlich auch mitmachen. Insofern ein hochkomplexer und sehr kommunikationsintensiver Prozess, der aber nötig ist. Um dieses Thema, das wie gesagt sich ja während wir spielen, verändert sich ja sozusagen die Wahrnehmung des Spiels, verändert sich die Publikumsarena, manchmal verändert sich sogar der Spielplatz ein bisschen. Dann tauchen plötzlich Wettbewerber auf am Spielfeldrand, die man noch nie gesehen hat. Die wollen jetzt auch mitspielen, neue Mannschaften ins Turnier. Also ich würde mal sagen, auf allen Ebenen ist in diesem Bereich Bewegung. Ich finde das eine super Herausforderung und ich bin sehr stolz und glücklich, dass ich ein Team habe, die diese Herausforderung genauso begeistert angehen, dass ich von Gesellschaftern und Partnern unterstützt und getragen werde, die kein Problem mit dieser Herausforderung haben und im Idealfall das genauso aktiv unterstützen und dass ich mit einem durchaus flexiblen und toleranten Fördermittelgeber zu tun habe, der zumindest meine Argumente nachvollzieht und sagt, okay, habt ihr euch gut überlegt, dann gehen wir diesen Weg mit, wir machen das jetzt anders. Und ich glaube, wenn einer von den dreien Säulen aufhören würde, agil, flexibel oder unterstützend zu sein, dann bricht dieser dreibeinige Hocker zusammen. Und deswegen, glaube ich, ist es wichtig, mit all den Ebenen in Kontakt zu bleiben, die mitzunehmen und dafür zu werben, sich immer wieder flexibel auf verändernde Umstände einzulassen.
Das glaube ich auch, Uwe. Und vielleicht zum Abschluss kannst du noch mal einen Blick nach vorne werfen. Wie geht denn das Spiel aus? Und wie können wir das Spiel gewinnen?
Also ich glaube, dass das Spiel gut ausgehen wird. Erstmal, wir sehen zum einen, dass es so eine unweigerliche Erkenntnis wirklich gibt, die wissenschaftlich gestützt schon lange da ist. Wir brauchen Moleküle für die Energie- und Industrietransformation. Wasserstoff ist eines dieser Moleküle. Wir sehen sehr viel mehr Aktivitäten, die weggehen von den dauernden BedenkenträgerInnen, die sagen, ja, das wird ja nichts und ist alles viel zu teuer und das hängt ja an den Strompreisen und wenn die Energie schon so teuer ist, wie toll soll denn erst der Wasserstoff sein? Zum einen werden wir da getrieben dadurch, dass das ja kein nationales deutsches Thema ist, sondern ein europäisches oder noch besser ein globales. Wir haben zum Beispiel eine Studie gemacht, auch zum Thema, wie gehen unterschiedliche Länder und Regionen mit ihren innovativen Startups um, zum Beispiel die EU und die USA, und haben da Fördermechanismen, Finanzierungsströme mal verglichen und stellen natürlich fest, dass durch Rahmenbedingungen und Strategien in den USA, die auf den ersten Blick und auch faktisch ein bisschen fördernder sind und einfacher sind für diejenigen, die davon profitieren wollen, dass sich dadurch natürlich auch Dinge in Europa verändern. Weil wir feststellen, wir können jetzt nicht so tun, als seien wir alleine auf dem Globus, sondern okay, wenn die anderen bestimmte Rahmenbedingungen verändern, vielleicht sollten wir das dann auch tun. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, diese Offenheit, zum einen zu sagen, wir wollen ein Ziel erreichen. Wir können aber heute nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, mit welchen Mitteln wir dieses Ziel erreichen wollen. Und da ist es aus meiner Sicht total wichtig, nicht die Tür zuzuschlagen zu einigen Zielerreichungsfaden sozusagen und zu sagen, ja, das wollen wir auf keinen Fall, das wissen wir heute schon, ohne dass wir auch einzelnen Themen, vielleicht mittlerweile im Moment ein bisschen abwegigen Themen, technologisch abwegigen Themen, die Chance geben zu beweisen, dass sie nicht doch einen Beitrag leisten. Denn diese Gewissheit ist nicht da. Wir sind uns einig über das Ziel und wir sind uns einig, dass wir spielen wollen. Und ich glaube, wenn wir dann die Flexibilität haben und wirklich zu sagen, okay, wir wechseln mal die Trikotfarbe und da dürfen auch mal zwei Zusatzspielerinnen mitspielen für eine gewisse Zeit und ob die zweite Halbzeit jetzt wirklich so lange ist, vielleicht wird es auch kürzer, wissen wir noch nicht. Ich glaube, wenn das erkannt ist und wenn alle da einig sind und sagen, das ist es, das ist halt unser Spiel. Das ist halt nicht so spießig, ne, alles festgelegt, sondern das ist halt echt ein spannendes Spiel. Wenn man das berücksichtigt, wird das erfolgreich sein. Also bin ich ziemlich sicher.
Danke, Uwe. Das war ein wunderbares Schlussstatement vom 24. Spieltag hier in der Business-Liga. Uwe, du hast uns als Spielertrainer wunderbar mit auf deine Reise genommen. Wie können wir gewinnen, wenn sich das Spiel ändert? Und du hast uns das auch erklärt, wie das geht, nämlich indem wir von Startups lernen, aber auch in deinem eigenen Startups, in deinem eigenen Startup hast du eine Lernkurve durchlaufen und setzt jetzt viel mehr auf Generalisten. Ne? Generalisten sind gefragt, hast du gesagt. Man muss auch mal innerhalb seines Lebenszykluses in dem Startup die Rollen verändern und muss flexibel sein und agil sein. Das ist das Petitum, um damit dann eben auch innovativ zu bleiben. Ne? Und eben das dein Schlussstatement hat mir besonders gut gefallen. Du hast gesagt, das Spiel geht gut aus. Also am Ende interpretiere ich das so, dass wir das Spiel auch gewinnen werden, weil es eben ein globales Spiel ist und wir eben auch die nötige Flexibilität mit bei den Regeländerungen dann einfach mitbringen müssen. Und das fand ich super einleuchtend und auch erhellend. Und ich hoffe, ihr teilt das auch, liebe Zuhörerinnen, mit uns. Und damit geht der 24. Spieltag zu Ende. Lieber Uwe, wir bedanken uns bei dir. Und liebe Zuhörer, wir freuen uns natürlich, euch auch beim nächsten Spieltag wieder dabei zu haben. Vielen lieben Dank.
Danke euch.
Tschüss.
Das war die Business Liga, der Podcast für digitale Transformation und Change Management.
Bleib am Ball, der nächste Spieltag kommt.